ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 17. September. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner, diesmal nicht ganz so weit entfernt wie normalerweise. Ich bin nämlich gerade in Berlin.
Und damit im Brennpunkt des Geschehens, Kai. Merz macht es. Das ist die Schlagzeile gerade. Die Union klärt die Frage der Kanzlerkandidatur. Dann nächste Schlagzeile. Vorerst keine Intel-Chip-Fabrik in Sachsen-Anhalt. Dann das Hochwasser in Europa und der versuchte Anschlag auf Donald Trump. Das alles vor dem Live-Blog zum Ukraine-Krieg. So wertet jedenfalls die Redaktion der Tagesschau zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung die aktuelle Nachrichtenlage. Das ist professionell wie immer und es folgt einfach dem journalistischen Grundprinzip, die wichtigsten Neuigkeiten kommen zuerst. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt zwar grausam, er bleibt auch ein krasser Völkerrechtsbruch, aber er ist eben nicht mehr neu. Und landet gefühlt immer öfter auf den mittleren Nachrichtenplätzen und das bei allen maßgeblichen Medien. Hat dieser Krieg seinen Schrecken verloren oder blenden wir ihn einfach nur öfter aus? Dagegen spricht, dass zum Beispiel in meinem Umfeld weiterhin ziemlich viel über den Krieg geredet wird. Vor allem, wenn Russland wie erst Ende vergangener Woche dem Westen direkt oder indirekt mit der Eskalation droht, mit Atomwaffen. Parteien wie die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, nutzen solche Gelegenheiten, um sich gegen die Ukraine-Politik der Ampel und auch gegen die Meinung vieler Experten zu stellen. So wie hier Sarah Wagenknecht am 2. September im ARD-Brennpunkt direkt nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.
Ganz viele Menschen haben Angst davor, dass Deutschland sich in diesen Krieg hineinziehen lässt. Und viele Menschen sehen auch die großen Gefahren dieser US-Raketenpläne. Zwei Drittel im Osten lehnen die US-Raketenpläne ab. Viele Menschen sagen, die Bundesregierung sollte sich viel mehr um Diplomatie bemühen, nicht immer nur auf Waffen setzen.
Während Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, wie hier Anfang des Jahres im ZDF-Heute-Journal, dagegen hielt und weiter dagegen hält, ohne allerdings dagegen zu wettern.
Ich habe für jeden Verständnis, der sich dabei unwohl fühlt, dass mehr Waffen beschafft werden. Das verstehe ich menschlich und emotional sehr wohl. Aber die Erfahrung aus der Geschichte des Kalten Krieges und die Situation, die wir jetzt haben mit diesem Putin, ist viel unberechenbarer, lehrt eben auch, dass Abschreckung das einzig wirksame Mittel ist, um sich gegen einen möglichen Aggressor von vornherein zu positionieren. Sozusagen, greif uns nicht an, wir werden in der Lage sein und willens sein, uns zu verteidigen. Wenn man das aber will, muss man auch die Mittel dafür haben. Und das heißt, man muss glaubhaft abschrecken, um zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Kriegsausbruch kommt.
Der Krieg im Kopf. Ist er dann noch? Und wenn ja, wie sehr beherrscht er unser Denken und Fühlen, unsere Politik heute? Darum geht es später im Schwerpunkt in diesem Podcast. Erstmal aber Kai mit allem, was im Zusammenhang mit dem Krieg neu und wichtig ist.
Und da knüpfen wir nochmal unmittelbar genau da an, wo die letzte Folge aufgehört hat, wo nämlich du, ich und unser Schwerpunktgesprächspartner Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik uns ja nochmal vertieft mit der Frage beschäftigt hatten, ob die Ukraine nun aus ihrer Sicht endlich die Erlaubnis erhält, weitreichende westliche Waffen auch tief in russischem Gebiet einzusetzen. Ein im Vorfeld als womöglich entscheidendes Treffen zwischen dem britischen Premier Starmer bei US-Präsident Biden ist, wie von dir ja so ein bisschen prophezeit, Carsten, ohne öffentlich verkündete Entscheidungen vorübergezogen. Der Brite scheint in der Frage etwas furchtloser als der Amerikaner. Daher war die allgemeine Erwartung, dass Biden zumindest für britische Storm Shadow Raketen diese Erlaubnis erteilen würde. Aber auch wenn Biden abstreitet, dass er sich in irgendeiner Form von Putins Drohung beeindrucken ließe, Putin hat ja erklärt, du hast es erwähnt, dann befinde sich die NATO im Krieg mit Russland. Ist nicht zum ersten Mal, dass er das getan hat, aber er hat es halt nochmal wiederholt. Mittlerweile ist aber auch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj bestätigt, dass er weiterhin auf diese Freigabe wartet. Selenskyj hat im Interview mit dem CNN-Kollegen Farid Zakaria nochmal begründet, warum er händeringend diese Entscheidung der USA herbeisehnt und hat das mit einigen beeindruckenden, um nicht zu sagen erschütternden Zahlen belegt.
Wir wollen diese Waffen benutzen, um die Kampfjets auf ihren Militärbasen anzugreifen, nicht um zivile Infrastruktur zu attackieren. Russland benutzt diese Jets, um 4000 Gleitbomben pro Monat nur im Osten unseres Territoriums einzusetzen. 4000 Bomben. 80% unserer Energieinfrastruktur haben sie mit diesen gelenkten Bomben zerstört. 80%.
By these guided bombs, 80%.
Das sagt der ukrainische Präsident. Vorerst also bleibt es dabei, dass sein Land weiter mit einem auf den Rücken gebundenen Arm sich gegen diese Gleitbombenangriffe wehrt, wie es NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einst ausgedrückt hatte. Nächste Etappe in dieser Frage könnte werden der US-Besuch Selenskys und die Generalversammlung der Vereinten Nationen, am Rande derer Selenskyj auch mit Joe Biden, dem US-Präsidenten, sprechen möchte. Wichtig ist dieser Besuch auch deshalb, weil Selenskyj dann Joe Biden seinen Friedensplan vorlegen möchte, also einen Plan, der am Ende in Gespräche mit Russland münden soll. Wie weit wir aber von einer diplomatischen Lösung trotz aller Beschwörungen auch aus Deutschland noch entfernt sind, das haben wir in der letzten Sendung ausführlich besprochen.
Nun hat ja nicht nur Selenskyj ein bemerkenswertes Interview gegeben in den vergangenen Tagen, sondern auch der Chef des ukrainischen Geheimdienstes. Der ist mal wieder, ab und zu macht er das ja, öffentlich aufgetreten. Und Kai, er hat verraten, wie er denn die russischen Pläne für diesen Krieg so einschätzt.
Ja, und zwar indem er konkrete Daten und Zeiträume nannte. Kirillo Budanov hat als das womöglich entscheidende Jahr das kommende 2025 genannt. Das sei es zumindest aus Sicht des Kremls. Und er hat noch angefügt, wenn nämlich bis Anfang 2026 kein entscheidender Sieg in der Ukraine aus russischer Perspektive zu verzeichnen sei, dann werde das Russlands Ambition, eine globale Supermacht zu bleiben, für die nächsten 30 Jahre untergraben. Jetzt wissen wir, wie wichtig das Putin ist, als globaler Akteur, als Supermacht auch wahrgenommen zu werden. Es gibt ja Berichte, er habe das dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama nie verziehen, dass der nach der Krim-Annexion 2014 einst festgestellt hatte, Russland sei nur mehr eine Regionalmacht. Aber lassen wir das mal beiseite. Warum 2025? Im Sommer 2025 würde Russland, so die Worte Budanovs, aus Moskaus Sicht einige Folgen dieses Krieges härter zu spüren bekommen. Nämlich würde sich die wirtschaftliche Lage dann zuspitzen. Und auch bei der Rekrutierung von Soldaten würde es dann spürbare Engpässe geben. Daher strebe die russische Seite also eine Entscheidung zum Jahreswechsel 2025-2026 an.
Stichwort Rekrutierung, Kai. Ich habe gelesen, dass Putin die Stärke des russischen Heeres noch weiter ausbauen will. Weißt du was darüber?
Ja, das hat der Kreml ganz offiziell verlauten lassen, dass die Sollstärke der Streitkräfte angehoben werden soll, und zwar auf fast 2,4 Millionen. Die Mehrzahl, nämlich 1,5 Millionen davon Soldaten. Bislang lag die Truppenstärke bei 2,2 Millionen, davon 1,33 Millionen Soldaten. Nur noch mal zum Vergleich, wo liegen wir bei der Bundeswehr? Bei knapp unter 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Und bei uns soll die Personalstärke ja eigentlich auf 200.000 anwachsen, was ja bekanntlich mit Problemen verbunden ist. Aber was Russland betrifft, das ist das dritte Mal jetzt, dass Putin seiner Armee diese Wachstumskur verordnet. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie will er das eigentlich hinbekommen? Bislang gehen Experten davon aus, dass er versuchen wird, den Mehrbedarf mit Freiwilligen zu decken. Dass es also keine neue Teilmobilmachung geben wird. Da hat er ja beim letzten Mal im Herbst 2022 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das führte zu viel Unzufriedenheit und auch zur Flucht junger Männer über die Landesgrenzen. Und wir wissen ja, Putin bemüht sich nach Kräften, auch wenn ihm das immer weniger gelingt, Stichwort Kursk, diesen Krieg von seiner Bevölkerung fernzuhalten und die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es sich um eine Spezialoperation handelt und angeblich auch noch um eine erfolgreiche dazu. Aber mit der Freiwilligkeit ist das nicht ganz so einfach, und damit sind wir wieder beim ukrainischen Geheimdienstchef Budanov, der genau auf diese Rekrutierungsprobleme hinwies und deshalb ja davon ausgeht, dass die russische Armee bis Sommer 2025 eben Probleme bekommen würde. Alles in allem ist diese Erhöhung der Zollstärke, wenn du mich fragst, auf jeden Fall ein Zeichen, wie sehr Putin diesen Krieg auf lange Sicht anlegt und womöglich auch dafür, dass er über die Ukraine weit hinaus denkt und sich für einen lange anhaltenden Konflikt mit uns, mit dem Westen nämlich, rüstet. Jedenfalls ist diese Maßnahme ganz sicher kein Zeichen irgendwie für eine wachsende Verhandlungsbereitschaft oder Herunterdimmen der Kriegsziele von Seiten des Kremls.
Bleiben wir mal beim Thema Personalstärke. Wie sieht es denn da auf der ukrainischen Seite aus? Da gibt es ja auch ziemliche Probleme.
Ja, das ist klar und bekannt, auch wenn uns genaue Zahlen eben nicht bekannt sind. Und ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, dem sie bekannt wären, weil Kiew darüber ja schweigt. Was man aber sagen kann, die neue Rekrutierungskampagne war wohl erfolgreich in der Ukraine. Es wird damit gerechnet, dass die neu Ausgebildeten bald an den Frontlinien eintreffen. In 3 Monaten werde es soweit sein, sagt jetzt der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im ukrainischen Parlament, Savit Nevich, der Financial Times. Warum diese Verzögerung? Denn eigentlich sollte es ja schneller gehen, dem müsste man nochmal nachgehen. Worauf aber die Zelensky-Regierung beständig hinweist, ist, dass das eigentliche Problem weniger das Personal sei, sondern die Ausrüstung. Konkret klagte Zelensky in dem CNN-Interview, das wir eben schon gehört haben, eigentlich müsste er 14 Brigaden ausstatten. Aufgrund der schleppenden Hilfe aus dem Westen sei man jetzt aber bei 4. Das wird ein Dauerthema bleiben, auch wenn Außenministerin Annalena Baerbock jetzt aktuell auf ihrem Besuch in Moldau angekündigt hat, der Ukraine 100 Millionen Euro zusätzlich an Winterhilfe zukommen zu lassen, angesichts der andauernden russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Und ob sich das Problem mit der Ausrüstung langfristig beheben lässt, müssen wir sehen. Viel hängt davon ab, wer die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnt. Und was die Europäer betrifft, so sind die Beschaffungsprobleme ja seit Jahren bekannt, aber eben nicht behoben. Heute hat EU-Kommissionschefin von der Leyen ihre Kommissarsmannschaft vorgestellt. Als Außenbeauftragte vorgesehen ist die dir ja auch gut bekannte ehemalige estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Die hat selten Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Warnungen vor den Gefahren durch Russland ging. Und was es auch geben wird, ist erstmalig ein EU-Verteidigungskommissar. Dieses Amt wird ebenfalls ein Balte, nämlich Andrius Kubilius aus Litauen, bekleiden. Dass dies jetzt aber kurzfristig große Wirkung entfaltet, damit rechnet eigentlich aber niemand.
Gucken wir nochmal auf die aktuelle Lage an der Front, Kai. Wie sieht es da im Moment aus?
Ja, da interessieren uns natürlich vor allem 2 Regionen, weil sich an anderen Stellen am Frontverlauf ja kaum etwas ändert. Gucken wir zunächst nach Kursk, also auf russisches Gebiet, auf das die Ukraine ja mit dieser Überraschungsoffensive Anfang August vorgedrungen war. Da ist, wenn man sich das von der Ukraine gehaltene Territorium ansieht, dies aufgrund einer vergangene Woche gestarteten Großoffensive Russlands etwas kleiner geworden. Es gab also Rückeroberungen. Allerdings führt auch die Ukraine in Kursk weiter Offensiven durch, war zum Beispiel in Richtung der Stadt Gluschkowo vorgerückt. Insgesamt scheint mir die Einschätzung von Militärexperten zu lauten, die Ukraine verlegt sich jetzt eher darauf, ihre Stellung dort zu befestigen, sich einzugraben, buchstäblich. Und die Zahl und Art der russischen Truppen ist bislang offenbar nicht hoch genug, um die ukrainischen Truppen wirklich komplett zu vertreiben aus Kursk. Das ist der Stand heute, Dienstagmittag. Der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesverteidigungsministerium, Generalmajor Christian Freuding, wurde vom Heute-Journal gefragt, ob der die ukrainische Operation eigentlich für einen Erfolg halte. Dem ist Freuding jetzt ein bisschen ausgewichen, hat aber trotzdem eine interessante Antwort gegeben.
Worum es den Ukrainern in erster Linie ging, war erstmal die Entlastung im Donbass, Entlastung zu schaffen, indem man die Russen dazu zwingt, dass sie Truppen in den Bereich Kursk verlegen müssen. Ein zweites Rational war, eine sogenannte Pufferzone einzurichten, dass nicht aus dem Bereich Kursk quasi ununterbrochen in die Oblaste Kharkiv und Sumy gewirkt werden kann. Ich glaube, wir haben ja auch einige Bilder gesehen, wie es in Kharkiv aussieht, wo die nördlichen Stadtteile quasi täglich unter Beschuss stehen. Ein drittes Rational war natürlich, eine Art Faustpfand zu haben. Es war auch ein Rational, die russische Propaganda der Spezialoperation Lügen zu strafen. Zum ersten Mal seit weit über einem halben Jahrhundert stehen wieder fremde Truppen auf russischem Boden. Und natürlich sollte das auch einen psychologischen Effekt haben. Nach innen für die Ukraine, als Bestärkung für die ukrainischen Streitkräfte, als Bestärkung für die ukrainische Gesellschaft und auch nach außen gegenüber den Unterstützerstaaten als Signal, ja, wir können was, wir schaffen das. Wir setzen auf eure weitere Unterstützung auf dem Weg zum Erfolg.
Zu dem Zeitpunkt befand sich Christian Freuding gerade in Kiew, was die Sirenen im Hintergrund erklärt. Und noch ein kurzer Blick zum Schluss auf die Lage im Osten der Ukraine, in den Donbass. Im Fokus der Ukraine und ja eigentlich auch in unserem weiter die Stadt Pokrowsk, auf die russische Truppen ja langsam aber sicher vorgerückt waren. Es ist der Ukraine offenbar gelungen, südöstlich dieser strategisch ja so wichtigen Stadt verloren gegangene Stellung zurückzuerobern. Gleichzeitig gelang es russischen Angreifern an anderer Stelle weitere Gebiete zu erobern. Das ist Ausweis dafür, wie heftig dort weiter gekämpft wird und wie schwierig die Lage dort weiter ist für die Ukraine. Deshalb ja auch der verzweifelte Ruf aus Kiew in Richtung Westen, doch stärker zu unterstützen und schnell das zu liefern, was versprochen wurde.
Vielen Dank, Kai, für diese Lageübersicht. Und damit jetzt zum Schwerpunkt dieses Podcastes. Es geht um den Krieg im Kopf oder nur noch den Krieg im Nacken oder vielleicht noch weiter weg. Die Signale, die wir hier bekommen, sind ziemlich widersprüchlich. Da gibt es das Interesse am Podcast zum Beispiel. Und das ist so hoch wie an Tag 1 des russischen Überfalls. Es gibt private Gespräche, die ich so führe, und die laufen auch ganz selten mal ohne dieses Thema. In der Politik zum Beispiel, da scheiden sich an der Ukraine-Hilfe die Geister und es wird damit Wahlkampf gemacht. Und da habe ich mich gefragt, was denkt und weiß eigentlich jemand, der sagt, wir wissen, was Deutschland denkt? Das ist jedenfalls das Motto des Meinungs- und Wahlforschungsinstituts Infratest DIMAP. Dr. Roland Abold ist da Geschäftsführer. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle dieser Krieg im inzwischen ja dritten Jahr eigentlich noch in unseren Köpfen spielt.
Im Grunde genommen sieht man schon seit Beginn des Krieges im April 2022 oder im März 2022, dass es eine vergleichsweise hohe Solidarität in der Bevölkerung gab und auch eine Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen. Im Zeitverlauf zeigt sich auch hier, wie bei vielen anderen Themen, die wir so beobachten in unseren Studien, auch jetzt in Zeiten, wo sich die Krisen ja vervielfachen und multiple Krisen da sind, dass das Thema dann über die Zeit hinweg nicht mehr so die herausragende Bedeutung in der Bevölkerung hat, also nicht mehr permanent präsent ist und auch nicht sozusagen sehr viel überlagert, sondern es kommen dann wieder andere Themen, die dort eine größere Rolle spielen. Aber wenn wir die Bevölkerung fragen, dann sehen wir nach wie vor, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, sagen wir, die Unterstützung der Ukraine mit Waffen als angemessen empfindet oder sogar als nicht weit genug. Und daran hat sich in den letzten Monaten jetzt wenig geändert. Und Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Sanktionen gegen Russland. Auch dort sagt eine Mehrheit nach wie vor, dass das in Ordnung ist, angemessen oder vielleicht sogar zu wenig gemacht wird.
Ist das eine deutliche Mehrheit oder eine knappe Mehrheit?
Das ist eine deutliche Mehrheit. Wir haben das zuletzt im Juli diesen Jahres gemessen, was jetzt die Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen betrifft. Und 57% sagen, das ist entweder angemessen oder geht nicht weit genug. Und 36% sagen, das geht mir zu weit. Und die anderen sind sozusagen unentschlossen.
Wenn Sie jetzt eingangs sagen, die Aufmerksamkeitskurve sozusagen geht immer abwärts, wenn ein Ereignis von dem ersten Schock sich allmählich dann in den Alltag reinfrisst sozusagen, so habe ich Sie jetzt verstanden. Kann es da sein, dass es Ereignisse gibt, wie wir sie zum Beispiel in unserem Podcast feststellen, zum Beispiel die ukrainische Gegenoffensive in der Region Kursk, dass denn das Interesse plötzlich wieder hochschnellt oder aber wenn politische Debatten, Wahlkämpfe, wir kommen noch drauf, plötzlich dieses Thema auch hochspülen? Wird das dann sozusagen in der Aufmerksamkeit wieder nach oben gerückt?
Das ist definitiv so. Wir haben das zum Beispiel gesehen, auch als diese Spionage-Affäre war, wo russische Geheimdienste dann bei bestimmten Telefonkonferenzen mitgehört haben. Und dann kommt dieses Thema zum Beispiel wieder in der Form an die Tagesordnung, wo sich dann auch wieder mehr Menschen zum Beispiel Sorgen machen, dass die russischen Geheimdienste bei uns aktiv werden, dass wir in den Krieg hineingezogen werden. Und auch diese Diskussion vor einiger Zeit schon über diese Lieferung von den Marschflugkörpern, mit denen sozusagen dann auch Ziele in größerer Entfernung und auch in Russland angegriffen werden könnten, hat dann auch dazu geführt, dass eben dann dieses Thema stärker diskutiert wird und dann auch stärker präsent ist in der Bevölkerung. Und wenn entsprechende Berichte sind, dann steigt wieder die Aufmerksamkeit und das Interesse. Aber man muss fairerweise sagen, und das denke ich ist auch nur eine menschliche Reaktion, dass in der Abfolge der Ereignisse dann auch ein gewisser Gewöhnungseffekt stattfindet, sodass dann einfach das schon fast als Normalität angesehen wird, dass diese Nachrichten kommen und dass dieser Krieg oder dieser Konflikt stattfindet.
Wenn wir jetzt sagen, diese Sorgen gibt es aber immer noch, würde ich einfach mal weiter fragen, ein bisschen qualitativ, welche Sorgen wiegen zum Beispiel schwerer? Da gibt es ja am Anfang war das, glaube ich, sehr, sehr stark, insbesondere auch nachdem bekannt wurde, welche Gräueltaten russische Soldaten verübt haben in der Ukraine, das Stichwort Mitleid, Mitleid mit den Menschen in der Ukraine. Dann gibt es Stichwort Energiepreise, Gas, die ganz persönliche Angst, mein eigenes Leben könnte betroffen sein, es könnte mir schlechter gehen. Und drittens, es gibt natürlich, wir haben es eingangs gehört, immer auch eine Angst vor einer Eskalation des Konfliktes. Kommt der Krieg zu mir? Wie ist da so bei Ihnen der Stellenwert?
Da ist natürlich zuallererst die Sorge, dass Deutschland in diesen Krieg direkt mit hineingezogen werden könnte durch eben bestimmte Maßnahmen der Unterstützung für die Ukraine. Es gibt auch bei vielen die Sorge, dass Russland jetzt sozusagen nicht bei der Ukraine Schluss macht, sondern auch weitere Länder in Europa angreift. Und dementsprechend, ja, das sind eigentlich so die Themen, die wir auch über die Zeit hinweg betrachtet haben und die da eine große Rolle spielen. Also wie stehen wir eigentlich im Verhältnis zu diesem Konflikt und wie ist die Gefahr, dass wir hineingezogen werden, dass wir vielleicht sogar Kriegspartei werden oder auch selber von Russland angegriffen werden? Das ist schon relativ präsent. Und das spielt natürlich immer auch in diesen Diskussionen dann eine Rolle, wie stark sollen wir unterstützen, mit welcher Art von Waffen, mit welcher Art von Sanktionen, mit welcher Art von anderen Maßnahmen. Ich denke, das ist schon das größte Thema. Wie gesagt, wenn dann so bestimmte Ereignisse sind, wie bei dieser Spionagegeschichte vor einigen Monaten, dann kommt dann auch diese Sorge hoch, ja, dass wir selber ins Visier des russischen Geheimdienstes kommen, dass wir dort nicht entsprechend vorbereitet sind und so weiter. Aber die größte Sorge ist wirklich, dass Deutschland Kriegspartei wird.
Und diese Sorge hat ja eine Rolle gespielt und spielt eine Rolle bei Landtagswahlen. Zwei sind bereits gelaufen, Sachsen und Thüringen. Eine, Brandenburg, steht bevor. Nun haben ja eigentlich, und das ist ja auch eins ihrer Steckenpferde, die Wahlforschung, Landtage in Außen- und Sicherheitspolitik nichts zu melden, salopp gesagt. Und trotzdem war und ist auch im Landtagswahlkampf dieser Krieg ein großes Thema. Nur bei AfD und BSW oder bei allen Parteien?
Wir haben uns im Vorfeld der Wahl natürlich intensiv angeschaut, welche Rolle das Thema Ukraine-Krieg auch für die Wahlentscheidungen spielen. Und entgegen eigentlich so ein bisschen dem, was man geglaubt hat zu beobachten, auch in der medialen Berichterstattung, war das Thema jetzt bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nur ein Thema unter vielen und auch jetzt nicht bei den allerwichtigsten Themen mit dabei. Insgesamt waren dort Sachen wie soziale Sicherheit, natürlich Zuwanderung, Migration und auch Kriminalität und innere Sicherheit deutlich wichtiger für die Wahlentscheidung. Jetzt auch im Hinblick auf die Wahl in Brandenburg. Auch dort spielt das Thema Ukraine bei den top wichtigsten Themen für die Wahlentscheidung eigentlich keine so große Rolle. Wie Sie es schon angedeutet haben, es gibt dann bestimmte Gruppen von Wählerinnen und Wählern, wo das überdurchschnittlich wichtig ist. Und die finden sich dann tatsächlich auch bei den BSW-Sympathisanten wieder. Die Anhänger jetzt oder auch die Wähler dieser Partei finden es eigentlich gut, dass sich die BSW gegen weitere Waffenlieferungen einsetzt, für ein besseres Verhältnis mit Russland auch eintritt. Also das heißt, es gibt schon einen gewissen Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung, dem das wichtig ist, aber der ist jetzt nicht sehr groß und der findet dann auch letzten Endes seinen Weg zu den Parteien, die dort sich entsprechend anders positionieren.
Kann man sagen, dass der Osten da anders tickt als der Westen, dass dort also der Kreis der Bevölkerung, die so denkt und fühlt, wie Sie es eben beschrieben haben, einfach größer ist als im Westen Deutschlands?
Also wenn wir unsere Zahlen anschauen, dann zeigen sich erkennbare Unterschiede zwischen Ost und West. Im Osten sind die Menschen skeptischer, was Waffenlieferungen betrifft, was auch finanzielle Unterstützung der Ukraine betrifft. Wir haben auch vor einigen Wochen gefragt, wie so die Einstellung zu einem Beitritt der Ukraine zur EU oder auch potenziell zur NATO gesehen wird. Und auch dort wird es in Ostdeutschland wesentlich kritischer gesehen als in Westdeutschland. Bei anderen Themen jetzt zum Beispiel Sanktionen gegenüber Russland sind die Unterschiede nicht so groß. Das wird mehrheitlich so befürwortet, wie es auch gemacht wird. Und auch in beiden Landesteilen ist die Bevölkerung der Ansicht, dass mehr diplomatische Bemühungen notwendig sind, um den Krieg zu beenden. Also insgesamt, es gibt erkennbare Unterschiede und es gibt generell eine größere Skepsis im Osten, was diese Unterstützung der Ukraine betrifft. Es gibt auch ein paar Bereiche, wo es Gemeinsamkeiten gibt.
Wie sieht das mit jungen Leuten aus, die den Kalten Krieg ja nicht erlebt haben, im Vergleich zu älteren Leuten, zu denen ich mich auch zähle, die diesen Kalten Krieg noch ganz gut in Erinnerung haben und natürlich auch allen Argumenten, die darauf fußen, Abschreckung zum Beispiel, vielleicht etwas zugänglicher sind, einfach weil sie gesehen haben, wie es ja funktioniert hat.
Ja, zu dieser Frage jung versus alt und auch den Einstellungen zur Ukraine gibt es eigentlich erstaunlich wenig Studien oder auch Befunde. Wenn wir in unsere Befragungen schauen und das nach Alter sozusagen mal aufsplitten, sieht man eine gewisse Tendenz, dass die jüngere Bevölkerung oder die jüngeren Wahlberechtigten tatsächlich insgesamt ein bisschen skeptischer sind, was Waffenlieferungen betrifft und was auch die Unterstützung der Ukraine betrifft. Es ist jetzt aber nicht so, dass dort komplette Gegensätze alt versus jung bestehen. Aber ein bisschen kritischer tatsächlich sind die jüngeren Menschen an der Stelle.
Nun haben wir die Wahl in Brandenburg vor uns, nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Inwieweit reagieren denn eigentlich die Parteien mehr in der Mitte auf diese Entwicklung? Also lassen wir die AfD und das BSW jetzt mal außen vor. Man liest ja viel, dass Scholz unter Druck gesetzt wird, dass Merz reagieren muss, Pistorius gutes Ansehen, aber die Partei tut sich schwer mit ihm. Was macht der Krieg also mit der Parteienlandschaft?
Ja, im Grunde, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, es gibt die etwas extremeren Positionen, die wir jetzt an der Stelle mal außen vor lassen, die bei der BSW vorhanden sind und auch bei der AfD zum Teil, die im Grunde sagen, ja, wir müssen auf uns selber schauen und der Rest der Welt muss sich auch um sich selber kümmern. Bei den etablierten Parteien oder bei den Parteien der Mitte ist eigentlich, denke ich, nach wie vor Konsens und auch bei den Wählern der Parteien ein relativ großer Konsens, dass dieses Thema der Unterstützung weitergeführt wird. Wir haben es im Rahmen der Europawahl uns mal genauer angeschaut. Da sieht man eigentlich, dass die Wähler und Wählerinnen der Grünen und auch der FDP dort eigentlich am positivsten sind, auch was wirklich weitere Waffenlieferungen betrifft, die Unterstützung nochmal über das Maß hinausgeht, die jetzt schon da ist. Bei SPD- und CDU-Anhängern ist es im Grunde ja so eine Mittelposition zwischen den Extremen oder den Extremeren, also Grüne und FDP auf der einen Seite, AfD und BSW auf der anderen Seite. Und man kann sich auch erinnern jetzt im Lauf dieses Konflikts, dass auch unser Kanzler Olaf Scholz immer ja stark gerungen hat und auch sich die Entscheidungen immer nicht leicht gemacht hat, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder bestimmte Unterstützungsmaßnahmen auch durchzuführen. Und wenn man die Wähler und Wählerinnen der Mitte anschaut, dann sieht's bei denen so ähnlich aus. Also das ist durchaus immer sehr umstritten bei der Bevölkerung, ob jetzt wirklich mehr gemacht werden soll oder ob das schon genügend ist. Also ich würde sagen, der Kanzler ist da so ein bisschen auf der Linie der Bevölkerung tatsächlich, wo auch eigentlich immer so überlegt wird, ja, lieber ein bisschen abwarten, ein bisschen die Lage beobachten und dann reagieren, als jetzt wirklich nach vorne zu preschen und zu sagen, so und so muss es jetzt sein und wir gehen dann noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt.
Stellen wir mal die Sonntagsfrage. Das ist ja auch Ihr Kerngeschäft sozusagen. Immer mit jedem Deutschlandtrend wird diese Frage beantwortet. In Erweiterung, politische Landschaft in einem Jahr, wenn Sie heute bestimmt würde, wie sieht es da aus? Wir sagen ja, AfD, BSW lassen wir bei den Positionen außen vor, aber politisch werden sie ja vermutlich eine ganz gewichtige Rolle spielen.
Genau, also die letzte Sonntagsfrage haben wir jetzt von Anfang September erhoben und da sieht es im Grunde so aus, dass die Union natürlich jetzt als stärkste Oppositionspartei auch in den Umfragen relativ gut dasteht, jetzt mit 33%. Dahinter kommt dann schon die AfD, die aktuell bei der Sonntagsfrage bei uns bei 17% liegt, wieder ein bisschen zugenommen hat, nachdem sie jetzt eine Zeit lang auch ein klein wenig nach unten ging. Und dann kommt die SPD mit 15, Grüne mit 11 und dann kommt die BSW, die sozusagen jetzt dann zum ersten Mal bei Bundestagswahlen antreten würde, mit 8%. Die anderen Parteien, die FDP und auch die Linke, aktuell unter der 5%-Schwelle.
Bis zur Bundestagswahl kann natürlich noch viel passieren. Sie beobachten ja schon sehr lange auch die Themen, die den Menschen besonders am Herz liegen. Wir haben darüber geredet in diesem Gespräch. Wie volatil ist sowas? Wie schnell kann sich sowas ändern?
In dem Fall, denke ich, muss man sich nur ins Gedächtnis rufen, was bei der letzten Bundestagswahl 2021 passiert ist, wo wir auch lange Zeit eine Situation hatten, wo die SPD relativ schlechte Umfragewerte hatte, wo die Union eigentlich sich relativ sicher war, das Kanzleramt weiter zu besetzen und dann in den letzten Wochen, Monaten des Wahlkampfes dann dort auch so eine Dynamik eingetreten ist, auch aufgrund von Personen und Kandidaten, dass sich dann nochmal einiges dreht. Insofern ist es, da wir ja noch ein Jahr vor der Bundestagswahl sind, definitiv eine Situation, wo noch alles passieren kann. Wir sehen im Moment ja auch eine große Dynamik in der Parteienlandschaft mit dem BSW, was es erst seit einigen Monaten gibt, was jetzt aber schon bei den Landtagswahlen zweistellige Ergebnisse aus dem Stand holt. Und wir sehen auch, wenn wir auf die Kandidatenfragen schauen, es gibt bei der Union einfach im Moment für das Personal und auch für den Oppositionsführer Friedrich Merz eigentlich schlechte Bewertungen in der Bevölkerung. Das heißt, da gibt es jetzt im Moment nicht den Kanzlerkandidaten, der dort so klar ziehen würde. Auf der anderen Seite tut sie natürlich auch die Ampelregierung sehr schwer und hat sehr schlechte Zustimmungswerte. Dementsprechend würde ich sagen, da kann noch alles passieren bis dahin. Wir wissen auch nicht, welche Themen dann bis dahin eigentlich auf der Tagesordnung sind, ob es tatsächlich jetzt Flucht und Migration bleiben bis dahin. Es kann ja sein, dass auch jetzt mit den Wetterereignissen und so weiter, dass das Thema Klimawandel wieder ins Bewusstsein kommt. Ich würde mal sagen, da ist noch nichts entschieden.
Das heißt, ein Olaf Scholz in Gummistiefeln an der Oder, wir wollen es nicht hoffen, könnte wie seinerzeit Gerhard Schröder die Wahl doch noch gewinnen.
Das wäre in jedem Fall denkbar. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade nach Österreich schaut, die befinden sich im Endspurt von der Nationalratswahl-Wahlkampf, wo das ganze Thema Klima und Klimawandelbekämpfung bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und jetzt dreht sich das nochmal deutlich in den letzten Tagen. Insofern ist sowas immer möglich und deswegen machen wir ja auch unsere Studien über die Zeit hinweg und auch bis dann 10 Tage vor der Wahl, um einfach zu schauen, was sich da noch alles tut.
Aber leichter wird es für Sie nicht als Meinungsforscher, oder? Wenn das Fähnchen sich so schnell drehen kann, wenn ja vielleicht auch nicht, das war ja mal eine Zeit lang bei Wählern, vor allem im äußeren rechten Spektrum der Fall, wenn Menschen vielleicht auch bei Befragung gar nicht unbedingt die Wahrheit sagen, wenn die Frage ist, was wählst du am Sonntag? Wie anstrengend ist Ihr Geschäft geworden über die Zeit?
Das Geschäft ist insofern, man kann sagen herausfordernder, man kann auch interessanter sagen. Also es ist so, dass natürlich früher die Stabilität in Wahlentscheidungen auch über die Zeit hinweg, vielleicht auch über das ganze Leben hinweg, bei manchen Menschen relativ hoch war. Man ist in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen, hat dann die SPD gewählt und hat die dann auch sein ganzes Leben lang gewählt. Das gibt's in dem Sinne nicht mehr, weil sich diese Milieus auch aufgelöst haben, weil sich diese Verbundenheit zu den Parteien aufgelöst hat und weil natürlich auch die ganze Medienlandschaft, die ganze politische Information und so weiter viel intensiver und auch kurzfristiger an der Stelle geworden ist. Wir beobachten, dass wir tatsächlich an manchen Stellen unsere Instrumentarien verbessern müssen. In der Anfangszeit, als die AfD aufkam, mussten wir schauen, okay, sind wir eigentlich in der Lage, die Wahlabsichten für diese Partei korrekt auch zu messen. Da hat man dann ganz gute Lösungen gefunden, sodass wir das zwischenzeitlich eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Jetzt kommt die BSW, eine neue Partei, die wieder mit einem ganz anderen Mix an Themen und Positionen und auch mit einer starken Person in der Mitte antritt. Und auch dort gibt es natürlich starke Veränderungen im Wahlverhalten, auch zwischen den Wahlen. Sieht man ja auch, die Balken werden immer länger, plus 10 Punkte, minus 15 Punkte und so weiter. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir genauer hinschauen müssen, dass wir unser Instrumentarium auch immer aktuell halten müssen und dass es eben sein kann, dass man 10 Tage vor der Wahl das Ergebnis noch nicht kennt, sondern tatsächlich nochmal eine Überraschung erlebt am Wahltag.
Hat er da ein einziges Thema überhaupt das Potenzial, größere Verrückungen auszulösen? Da komme ich bei mir da jetzt zum Schluss zum Thema Krieg. Mal angenommen, entweder es gäbe einen Friedensschluss oder es gäbe eine deutliche Eskalation zu Ungunsten der Ukraine. Wäre das sozusagen ein Erdbeben auch für Sie dann?
Ich denke, insbesondere bei außenpolitischen Themen ist jetzt dieses Szenario, dass wirklich dort eine Veränderung in der politischen Lage, in der weltpolitischen Lage dann eine ganze Wahl durcheinander bringen würde, ist eigentlich nicht so groß. Am Ende, und das denke ich ist so eine Erkenntnis aus vielen Wahlkämpfen und aus vielen Wahlen, schauen die Menschen natürlich immer so ein bisschen aufs Gesamtpaket, wie geht's mir, wie kümmert sich der Staat um die Belange, die für mich wichtig sind und wem traue ich das am ehesten zu, dass er sozusagen ja eine sichere und prosperierende Zukunft für mich und meine Familie und alles, was mir wichtig ist, letzten Endes schafft. Und deswegen ist es immer ein Mix an Themen. Der Ukraine-Konflikt hat natürlich ein gewisses Potenzial, weil er in viele Bereiche einzahlt, in das ganze Thema wirtschaftliche Entwicklung auch, was den Welthandel, was die Energieversorgung, Gaspreise und so weiter betrifft. Er spielt in das Thema Zuwanderung natürlich ein bisschen rein, weil auch viele ukrainische Flüchtlinge ja ins Land gekommen sind. Er hat viel Anschlusspunkte zu anderen Krisen oder zu anderen politischen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz gibt es aber dann wirklich auch noch andere Themen jetzt der sozialen Sicherheit, Themen der inneren Sicherheit und so weiter, die davon nicht betroffen sind. Deswegen wird ein Thema nicht grundsätzlich den Ausschlag geben. Es kann nur sein, dass wenn ein Wahlkampf wirklich sehr knapp ist und die Abstände nicht groß sind, dass dann so ein Ereignis, wie Sie es jetzt mit den Gummistiefeln und der Flut angesprochen haben, da nochmal den kleinen Schubs in eine Richtung oder in eine andere Richtung gibt.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Dr. Roland Arbold vom Wahl- und Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag, dann wieder mit dir, Carsten, und mit Anna Engelke. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und wenn ihr jetzt noch Zeit und Lust habt, einen anderen Podcast von NDR Info zu hören, dann empfehlen wir euch die neue Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen. Es geht um Landwirtschaft und um die Frage, warum auch Biobauern bestimmte Pflanzenschutzmittel einsetzen und konventionelle Landwirte unter Umständen eine bessere Klimabilanz haben können. Also hört gerne mal rein.
Das hier ist Synapsen, euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bacht-Jarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.